Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.
Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem biografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Drath und ich bin einer der Managing Partner von Leadership Choices. Mein Gast heute ist Moritz Lehmkuhl.
Es ist nicht von einem Tag auf den zweiten Tag alles machbar, aber man muss natürlich zeigen, dass man ganz, ganz ernsthaft sich da Bemühungen hat. Und auch nicht nur drüber redet, sondern wirklich ganz konkret auch immer weiter damit beschäftigt und auch wirklich konkrete Maßnahmen umsetzt. Es gehört in den Kern von Unternehmen rein. Und die Unternehmen, die sowas machen, da gibt es ja auch viele Studien und so weiter, was wir auch erleben, denen geht es auch deutlich besser als die, die sich nicht damit beschäftigen. Weil der Weg, schlecht zu produzieren und preiswert zu produzieren, ist sicherlich nicht die Alternative. Das haben ja viele Beispiele in der Vergangenheit gezeigt. Und die, die sich intensiver damit auseinandersetzen, die bewusster sich mit Sachen auseinandersetzen, sind am Ende des Tages auch deutlich erfolgreicher.
Moritz Lehmkuhl ist Gründer einer Unternehmensberatung, die sich auf die Klimaneutralität von Unternehmen spezialisiert. Das Unternehmen heißt Climate Partner. Er hat das Unternehmen vor 15 Jahren gegründet, 2006, und hat in den ersten 10 Jahren absolut gegen den Mainstream gearbeitet. Keiner wollte was von Klimaschutz hören, keiner wollte was von Klimaneutralität hören. Das war alles die grüne Ecke, das war die Öko-Ecke. Und er hat durchgehalten mit ein bisschen Naivität, sagt er selber, mit ein bisschen Stursinn und ist einfach weitergegangen, hat sich nicht abbringen lassen. Heute ist sein Unternehmen 400 Mitarbeiter stark, hat Dependancen in vielen verschiedenen Ländern Europas und auch in den USA, Climate Partner betreut, 5000 Kunden in den verschiedensten Industrien dabei an dem Thema ihrer Klimaneutralität oder auf dem Weg zu Klimaneutralität zu arbeiten, sind ein One-Stop-Shop, wie Sie selber von sich sagen, eine Unternehmensberatung, ein Cloud-Software-Entwickler, der Software zur Verfügung stellt, mit dem man den eigentlichen CO2-Footprint eines Unternehmens verschiedener Branchen, gibt es auch verschiedene Branchenlösungen, festlegen kann und dann eben auch das Thema Kompensation und Klimaschutzprojekte in Schwellenländern, die man unterstützt, die man aufbaut, die man entwickelt, an denen sie nah dran sind. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte von jemandem, der einfach für sich erkannt hat, das ist der Weg. Und egal, ob das jetzt gerade Mainstream ist, ob das en vogue ist, ob das in aller Munde ist, ich mache das. Und heute hat sich das ganze Thema natürlich verändert. Und das Unternehmen wächst sehr stark. Gerade auch in den letzten Jahren hat sich das, wenn ich das richtig gezählt habe, in 2 Jahren mindestens vervierfacht. Also eine riesen Wachstumsstory mit ganz, ganz viel Anlauf und Durchhaltevermögen. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Hören Sie gerne rein. Wir springen jetzt gleich in das Gespräch mit Moritz Lehmkuhl. Ich sage herzlich willkommen, Moritz Lehmkuhl. Toll, dass du dabei bist bei Leaders Talk.
Ja, ich freue mich. Danke. Hallo.
Moritz. Du bist Gründer und Chef von Climate Partner. Erzähl doch mal, was macht Climate Partner? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wir helfen Unternehmen bei dem Thema Klimaschutz. Wir wollen Unternehmen dazu bewegen, Klimaschutz zu machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was möglich in ihr tagtägliches Geschäftsleben zu integrieren. Das sind eigentlich im Kern 5 Schritte. Wir bilanzieren CO2 einmal auf Unternehmensebene, also wo soll ein Unternehmen hingehen, dann auf Produktebene. Produkt heißt, dass wir die ganze Wertschöpfungskette, wo kommen die Materialien her und so weiter, betrachten. Das sind die Schritt 1 und 2, Analyse. Dann Schritt 3, Reduktion, Vermeidung. Wir entwickeln mit Unternehmen zusammen, wo die Reise hingehen kann. Einige Sachen kann man heute schon machen, einige Sachen kann man morgen machen, andere übermorgen. Aber es ist natürlich ein Zusammenspiel, dass wir halt wirklich die Unternehmen auf den Weg setzen, dass sie das, was möglich ist, wirklich schnell machen und andere Sachen halt langfristig dann wirklich angehen. Dann gibt es noch den Schritt, den vierten Schritt, das ist der Schritt des CO2-Ausgleichs. Wir werden heute und morgen nicht alle Emissionen auf Null bekommen. Das heißt dann der CO2-Ausgleich, dass man sich halt entsprechend Klimaschutzprojekte sucht, die wir auch zum Großteil selber entwickeln, wo wir halt in Entwicklungsschwellenländern immer Impact-Projekte machen, wo man halt CO2 einspart, aber beispielsweise auch Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt, indem man Aufforstung und andere Themen macht. Und dann last but not least, alles, was man tut, sollte man sauber, transparent kommunizieren. Das heißt nicht, dass man alles auf einmal grün anmalt, Thema Greenwashing, sondern dass man sehr viel Transparenz ist, Nachvollziehbarkeit. Und das sind die Schritte oder das Angebot, was wir den Unternehmen machen. Und dann geht's Jahr für Jahr wieder von vorne los, dass man dann guckt, habe ich mein Ziel erreicht? Was will ich als nächstes machen? Gibt es vielleicht auch Technologien, die mir noch helfen kann, weil wir einfach die Unternehmen dazu bewegen wollen, am Ende des Tages klimaneutral zu werden und dran, kontinuierlich dran zu arbeiten.
Super. Das heißt, also nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Nehmen wir mal was Einfaches, eine Unternehmensberatung, wie zum Beispiel unsere Firma Leadership Choices. Wir sind am Überlegen, was machen wir? Klimaneutralität, wie geht das überhaupt? Jetzt haben wir mal irgendwie grob abgeschätzt, was wir da so tun, aber mehr so laienhaft und haben das jetzt irgendwie kompensiert, fühlten uns so ein bisschen gut, aber das ist ja gar nicht die richtige Herangehensweise. Also wie wäre es denn richtig? Was würden wir da machen? Wir kommen auf euch zu. Was würdet ihr uns erstmal helfen zu tun?
Genau. Nummer eins ist natürlich gut, dass ihr was tut. Das ist schon mal sehr gut, dass ihr euch dem Thema geöffnet habt und dass ihr da schon aktiv seid. Das ist natürlich genauso muss es sein. Aber klassischer Schritt wäre, Schritt 1 bei euch wäre eine CO2-Bilanz des Unternehmens. Man guckt einfach mal, was für Emissionen entstehen. Das sind zum einen direkte Emissionen, falls ihr eigene Fahrzeuge habt und die mit fossilen Brennstoffen dann entstehen, die Verbrennung bei euch oder ihr habt irgendwelche Bürogebäude, wo ihr vielleicht noch Heizöl, Gas, falls ihr es noch nicht wechseln konntet, einsetzt, dann findet die Verbrennung bei euch statt. Das ist Scope 1, direkte Emissionen. Scope 2, indirekte Emissionen, die bezieht Strom. Dass ihr halt die CO2-Emissionen finden beim Kraftwerk, bei dem Energieversorger beispielsweise statt, das oder Fernwärme, das guckt man sich ein und dann Schritt 3 sind die indirekten Scope 3 indirekte Emissionen, die woanders stattfinden. Das ist beispielsweise Geschäftsreisen, ihr versetzt euch in der Bahn, ins Flugzeug, hoffentlich nicht, aber wenn ihr irgendwie lokal unterwegs seid, in die Bahn, auch da entstehen CO2-Emissionen, da sind mit einem PKW unterwegs. Das geht man durch, dann hat man eine Bilanz, sehr ähnlich wie eine Finanzbilanz, dann weiß man mal, wo der Status ist und darauf geht man dann aufbauend, was könnt ihr machen damit? Das wäre zum Beispiel Energie, wenn ihr es noch nicht tut, ich hoffe, ihr tut's, bevor ihr das alles ausgleicht, guckt euch einmal schöne Ökostromangebote an, wechselt auf Ökostrom, guckt vielleicht auch parallel rein, wo könnt ihr vielleicht überhaupt weniger Stromverbrauch? Viele sind zum Beispiel in Büros, gerade in Beratung, dass man abends die Sachen richtig ausstellt, dass man nicht alles auf Standby lässt. Also reduzieren, was ist möglich und dann ist es dann noch der Schritt, habt ihr irgendwelche Restemissionen, weil er sagt, wir müssen wirklich dahin, es gibt keinen anderen Weg. Das kann man auch nicht nur alles virtuell machen. Diese Restemissionen könnt ihr dann ausgleichen, könnt ein passendes Projekt, vielleicht gibt es ein Thema, was euch besonders interessiert, wo euch besonders identifiziert, weil er sagt, uns interessiert besonders Kenia oder sonstiges, uns interessiert auch Bildung. Dann kann man das passende Projekt sich raussuchen, gleicht die Emission aus und kann dann transparent darüber auch kommunizieren, was man getan hat. Zusätzlich gibt es dann wahrscheinlich Schritte, wenn er in einem festen Gebäude ist und da noch eine beispielsweise noch Erdgas benutzt, sollte man natürlich perspektivisch auch gucken, ist es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel Photovoltaik irgendwann mal einführt und so weiter. Das sind die Schritte, die dann auch noch parallel starten. Nächstes Jahr wird man den Schritt wieder gehen, wird man vielleicht feststellen, dass ihr von 100 auf 70 gekommen seid. Dann versucht man weiter runterzukommen und das soll immer wieder so ein kontinuierlicher Prozess werden, so dass ihr dann irgendwann mal in 10 Jahren vielleicht von 100 nur noch bei 15 seid.
Okay, verstanden.
So ist einfach der klassische Schritt, ist eigentlich relativ trivial oder relativ ist festgelegt, wie man da vorgeht, ist auch relativ logisch, ist natürlich bei einer Unternehmensberatung dann auch relativ überschaubar, weil ihr keine riesigen Lieferketten habt, die ihr beeinflussen könnt. Wenn ich natürlich Produkte produziere, da sind ja oft riesige Lieferketten hinter, da sollte man sich dann natürlich auch immer wieder überlegen, was für Produkte setze ich ein, was für Materialien setze ich ein, gibt es Alternativen, gibt es heute schon Alternativen, gibt es vielleicht morgen Alternativen und das ist natürlich dann richtig spannend.
Genau, da kommen wir gleich mal zu. Noch eine Frage, also wir haben natürlich Ökostrom, also nicht natürlich, aber da sind wir stolz drauf, das haben wir schon gemacht. Was ist denn mit freien Mitarbeitern? Also wir arbeiten ja viel mit freien Mitarbeitern. Sind die dann auch Scope 3, also deren Reisekosten, deren Aufwände, die muss man auch mit erfassen?
Das muss man auch mit erfassen. Wenn die für euch extra arbeiten, wenn die dann einen großen Prozentsatz, muss man die natürlich anteilig mit reinnehmen, weil das könnt ihr ja mit beeinflussen. Und auch dort solltet ihr das ja machen. Ihr solltet jetzt nicht sagen, ist natürlich jetzt ein fiktives Beispiel. Ihr macht nicht für euch eine Reiserichtlinie, dass ihr sagt, in Deutschland wird mehr geflogen, wird natürlich möglichst viel virtuell gemacht. Aber hin und wieder, vielleicht einmal im Jahr, muss man irgendwie einen Kunden oder sonst jemand besuchen. Da sollte man möglichst die Bahn nehmen. Und dann würde es natürlich auch Sinn machen, dass er das Gleiche dann auch für die freien Mitarbeiter sagt, nicht, dass die dann auf einmal, die fliegen dann immer von Köln nach München und die anderen fahren mit der Bahn. Das sollte man natürlich einheitlich. Deshalb nimmt man das mit rein. Also das, was wir alles beeinflussen können, wo wir einen Impact drauf haben, wo wir auch dann Entscheidungsgewalt haben, sollte man mit reinnehmen.
Verstanden. Okay, Dienstleistungsbereich relativ überschaubar, verstehe ich. Ein bisschen komplizierter wird es ja, wenn wir ins produzierende Gewerbe gehen. Jetzt interessiere ich mich gerade für ein Elektroauto. Es gibt ja viele verschiedene Marken, Mercedes, Audi, Opel und andere. Ja, und ich interessiere mich für einen Volkswagen. So, Volkswagen ID3. Und die sagen, das Auto ist klimaneutral hergestellt. Da habe ich mir schon überlegt, okay, wie will man das eigentlich rausfinden? Wie geht sowas? Also was muss da alles reingenommen werden, damit diese Aussage kein Greenwashing ist?
Richtig. Also Nummer eins, der erste wichtige Punkt, klimaneutral heißt nicht CO2-frei. CO2-Emissionen entstehen natürlich immer noch, aber nicht mehr ungedrosselt, wenn man das so formulieren darf. Was hat man gemacht? Man hat sich dann geguckt, was für Emissionen mit der Produktion alles zusammenhängen. Das ist natürlich das, was in Wolfsburg oder wo auch immer der ID3 hergestellt wird, wo der hergestellt wird. Was entstehen dort für Emissionen? Aber was entsteht bei den Lieferanten für Emissionen? Was entstehen für Emissionen durch die Materialien und so weiter und so weiter? Da hat man eine sehr aufgeschlüsselte CO2-Bilanz. Die hat man sich dann angeguckt, hat geguckt, das sind alles die Sachen, die gerade entstehen. Und parallel guckt man sich an, wo kann man sich verbessern? Wo kann man es reinmachen? Also es ist ja oftmals relativ einfach, wie gerade jetzt bei dir im Fall, für eine Unternehmensberatung, fang schon mal damit an, dass du Strom auf Ökostrom wechselst. Das ist also relativ trivial. Aber es sind natürlich auch, dass man sich über die ganzen Materialien Gedanken macht. Wo kann ja, gibt es denn vielleicht emissionsärmere Alternativen, dass man guckt, wo kann ich mich da verbessern? Wo kann ich halt versuchen, den Carbon Footprint runterzumachen? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, so weiter man in die Lieferkette einsteigt. Das wird so ein Unternehmen wie Volkswagen macht sowas. Das machen die Großen immer mehr. Müssen sie auch machen, dass sie sich über wieder Gedanken machen. Muss denn alles durch die Welt geschifft werden? Müssen das alles wirklich die Materialien sein? Es gibt ja sehr oft auch Alternativen, die halt viel emissionsärmer sind. Nur man hat sich früher weniger Gedanken dazu gemacht. Darauf wird dann geachtet. So stellt man halt fest, dass die Emissionen auch wieder statt 100, vielleicht noch 50, 60, Prozent der ursprünglichen Emissionen sind, wenn man das einsetzt. Auf null kommt man, wie gesagt, nicht und die Restemissionen gleicht man entsprechend durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes, sprich durch Maßnahmen, die woanders stattfinden, die sonst nicht stattgefunden wären, werden die dann ausgeglichen und das ist ein wiederkehrender Prozess, weil in ein, zwei Jahren wird man noch viel deutlicher runterkommen, weil der technologische Fortschritt, so mehr man investiert, so mehr man sich mit neuen Materialien, mit neuen Produktionsverfahren beschäftigt, so weiter kommt man auch runter. Das okay. ist das, was so ein Unternehmen gemacht hat. Sie haben gesagt, Status quo, da werden wir das, was möglich ist, heute reduzieren und was morgen und übermorgen ist, das werden wir tun. Das machen die auch relativ transparent, solche Unternehmen heutzutage. Und dann die Restemissionen werden ausgeglichen und der Anteil der Emissionen, der reduziert wird, nimmt natürlich immer wieder zu, so dass man dann irgendwann so schrittweise beispielsweise von 100 auf 50, dann auf 40, auf 30, auf 20% langsam kommt.
Das heißt, das, was dann am Schluss noch übrig bleibt und kompensiert werden muss, sollte eigentlich über die Zeit immer kleiner werden, genau. Damit es halt wirklich nicht nur Scheibenwischerei ist. Sowas.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer mehr Transparenz reinbekommt. Das ist natürlich ein Thema, weil bei Lieferketten kann man sich vorstellen, bei so einem Auto, da sind ja tausende von den Materialien drin, da müssen immer wieder die Lieferanten mit einbezogen werden, die müssen da auch ein Verständnis bekommen. Das ist nicht von einem Tag auf den zweiten Tag alles machbar, aber man muss natürlich zeigen, dass man ganz, ganz ernsthaft sich da Bemühungen hat, und auch nicht nur drüber redet, sondern wirklich ganz konkret auch immer weiter damit beschäftigt und auch wirklich konkrete Maßnahmen umsetzt und auch nicht nur Maßnahmen, die schön wirken, sondern die auch wirklich einen Impact leisten. Und das ist das, womit die Unternehmen auch immer mehr glücklicherweise im Wettbewerb stehen, dass sie halt sagen, das ist ganz ernsthafte Bemühungen, ich schaffe nicht von 100 auf 0, das geht halt nicht, dann darf ich schlicht und einfach kein Auto produzieren. Das geht heutzutage noch nicht, aber es geht schon einiges und das muss man machen. Und da die Lieferketten, das sehen wir ja auch gerade, sehr ausgefeilt sind, global verteilt sind, das ist halt wichtig, dass wir überall das Bewusstsein weitertragen. So, glaube ich, können wir etwas gewaltig gegen den Klimawandel leisten.
Und Moritz, einfach nochmal zum Businessmodell. Ihr seid auf der Seite der, sagen wir mal, der Bilanzierung, der Erhebung, der Konzeptionierung von Reduktionsmaßnahmen. Da seid ihr eine Beratung. Da steht ihr beratend zur Verfügung auf Tagessatz, auf Retainer-Basis. Stelle ich mir das so vor?
Teilweise. Wir gehen natürlich, das, was immer wiederkehrend ist, versuchen wir natürlich in IT zu gießen. Wir sind relativ stark in dem IT-Thema, weil man natürlich nicht versucht, alles manuell zu machen, alles mit Excel und so weiter. Deshalb gibt es bei uns immer Cloud-Lösungen, die wir dann immer stärker für unterschiedliche Branchen adaptiert haben, wo man sagt, wenn ich eine CO2-Bilanz habe, dann muss das halt IT-mäßig abgebildet werden. Ich will ja auch dann sehen, wo kann ich mich dann verbessern, wo kann die Reise weiter hingehen. Ich möchte im nächsten Jahr ja sehen, wo stand ich das Jahr davor, wo habe ich denn meine Ziele erreicht, wo kann ich vielleicht noch besser werden. Ich möchte es ja auch benchmarken. Da sind wir so mehr so Softwareanbieter mit Beratung. Das ist eigentlich der Kern. Und dann ist natürlich der ganz zweite Bereich. Ja, ich komme heute und morgen und übermorgen nicht auf Null. Es ist nicht CO2-frei. Und es macht auch sehr wenig Sinn, dass wir uns nur lokal oder national mit dem Thema beschäftigen. Es ist ein globales Problem, eine globale Herausforderung. Es macht wenig Sinn, dass wir jetzt die neuesten Technologien für uns nur einsetzen. Aber wir schließen die Entwicklungsschwellenländer und so weiter davon aus, sondern wir müssen das global in den Griff bekommen. Das schaffe ich, indem ich beispielsweise erneuerbare Energie auch in anderen Ländern einführe, gerade in armen Schwellenländern, gerade in Afrika gibt es viele Regionen, wo gerade Photovoltaik so extrem viel Sinn macht. Da muss ich halt dann mithelfen, dass die da eingeführt werden, weil heute würden sie erstmal froh, wenn sie überhaupt Energie haben. Da finanziert man dann die Extrakosten oder es gibt es halt wieder das Thema Regenwald etc. Es macht auch wenig Sinn, wir pflanzen hier überall Bäume, aber der Regenwald in anderen Gebieten wird einfach abgeholzt, weil die wollen lieber das Holz haben, weil sie was zu essen brauchen. Das müssen wir halt, das ist die Kombination, die man versucht zu regeln, dass man halt dann die unvermeidbaren Emissionen durch zertifizierte, anerkannte Klimaschutzprojekte dann entsprechend ausgleicht.
Also haben wir drei verschiedene Disziplinen oder Geschäftszweige, Beratung, Cloud-Software-Lösung und Projektentwicklung von Nachhaltigkeitsprojekten in Schwellenländern. Kann man das so sagen?
Genau. Immer mit dem Fokus, wir wollen Unternehmen dazu bewegen, Klimaschutz zu machen. Wir wollen Unternehmen, dass sie das in ihr Kerngeschäft integrieren, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie sich auch kontinuierlich auf den Weg machen, nicht nur einfach nur als Marketing Thematik, sondern wir wollen die kontinuierlich dazu bewegen, macht das, was möglich ist. Und auch nicht wollen wir nicht nur, dass man jetzt sagt, wir sitzen hier in den Großstädten und beschäftigen uns mit dem Thema, sondern wir wollen breite Massen dazu bewegen und das auch überregional. Und das ist eigentlich unsere Thematik, weil wir halt davon angetrieben werden, dass wir wirklich einen Unterschied machen können.
Jetzt hören ja viele Unternehmer auch diesen Podcast und Unternehmerinnen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 100 Leuten, natürlich muss ich irgendwie Manpower bereitstellen, die sich damit inhaltlich beschäftigen, Projektteam aufbauen oder eine Abteilung gründen. Aber was für Kosten kommen auf mich zu? Jetzt mal nur beratungsseitig, Cloud-Software, Lösungs, was muss ich mir da vorstellen?
Es ist überraschend wenig eigentlich. Ist immer natürlich sehr, ist unterschiedlich zu betrachten. Möchte ich ganz intensiv sofort einsteigen, das machen wollen immer mehr. Ist es eine ganz komplexe Branche, bin ich bei einer Unternehmensberatung, da ist halt wahrscheinlich der Dienstleistungs, um die Lösung zu machen, das ist halt relativ trivial. Da redet man über für diese reine Dienstleistung für ein paar hundert Euro, vielleicht knapp vierstellig, sowas um die Ecke. Oder sind es ganz komplexe Projekte, wo ich auch Lieferketten betrachten will und so weiter, da rede ich natürlich über was anderes. Aber es ist einfacher, als man denkt. Und es ist auch nicht so teuer, wie man denkt. Und es ist auch dringend notwendig. Und man muss sowas mal einfach machen und wir können, müssen anders agieren. Wenn wir so agieren, wie wir die letzten 30 Jahre agiert haben, dann werden wir in den nächsten Jahren ein gewaltiges Problem haben.
Ja, auf jeden Fall. Und also das heißt, Aufwandstreiber sind die Branche, also die Komplexität der Branche und wahrscheinlich so eine Kenngröße wie Umsatz oder Anzahl Mitarbeiter, denke ich mal.
Ja, so in Richtung. Und wir versuchen ja auch die Lösung den Unternehmen in Hand zu geben, dass sie das nicht nur einmal singulär machen, sondern immer wieder sich dann auch wirklich Transparenz haben und damit beschäftigen. Und da kann es natürlich auch viel, hat es natürlich viele positive Effekte, weil man sich mit beispielsweise mit dem Thema Verpackung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, setzt man sich ganz anders auseinander, weil man über weniger Verpackungsmüll drüber nachdenkt, dass man über Alternativen drüber nachdenkt. Und es sind die positiven Effekte, die darf man nie unterschätzen und die meisten Unternehmen, die sich mit dem Thema proaktiv auseinandersetzen, denen geht es am Ende des Tages deutlich besser als die, die es nicht tun.
Das heißt, es gibt neben altruistischen und, sagen wir mal, humanistischen Motiven oder ökologischen Motiven auch eine handfeste betriebswirtschaftliche Komponente, dass das letztlich auch ein Kennzeichen ist für ein gesundes Unternehmen, dass es eben in sich nachhaltig und sinnvoll mit den Ressourcen umgeht.
Genau, das soll halt auch nicht losgelöst sein, dass es halt wie gesagt irgendwie Marketing-PR-Thema ist, sondern ist halt wirklich, es gehört in den Kern von Unternehmen rein. Und die Unternehmen, die sowas machen, da gibt es ja auch viele Studien und so weiter, was wir auch erleben, denen geht es auch deutlich besser als die, die sich nicht damit beschäftigen, weil der Weg, schlecht zu produzieren und preiswert zu produzieren, ist sicherlich nicht die Alternative. Das haben ja viele Beispiele in der Vergangenheit gezeigt. Und die, die sich intensiver damit auseinandersetzen, die bewusster sich mit Sachen auseinandersetzen, sind am Ende des Tages auch deutlich erfolgreicher.
Lass mal eben den Markt anschauen. Also wenn ich jetzt Unternehmen bin, dann muss ich mir überlegen, mit wem will ich denn zusammenarbeiten und was will ich überhaupt machen? Das ist ja alles gar nicht mal so einfach. Ich habe jetzt beispielsweise gesehen, die Firma Planetly, gegründet unter anderem von Anna Alex, ehemalige CEO und Gründerin von Outfittery. Da kommen ja jetzt viele Serial-Startup-Entrepreneure auch in diesen Green-Tech-Bereich, bauen das Ding auf, 3-4 Jahre und haben gleich einen Exit gemacht, das Ding für viele Millionen verkauft. Müsste ja eigentlich ein Wettbewerber zu euch gewesen sein, von der Software her, oder?
Von der Software sicherlich, aber sicherlich ist das, Wettbewerber sind viele. Ich sehe das in der gerade so klassisch Berliner Startup-Szene und so weiter. Ich sehe da, weiß ich nicht, vielleicht einmal die Woche irgendeine neue Thematik aufpoppen. Aber es ist halt die Kombination. Es ist halt zum einen natürlich eine Software. Es ist aber auch viel Know-how. Lieferketten beispielsweise, Klimaschutzprojekte, das sind ja nicht irgendwelche Zertifikate, sondern Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen, wo sehr viel Impact macht, die wir selber entwickeln. Wie gehe ich mit unterschiedlichen Branchen aus und so weiter? Das ist nicht ganz so einfach, wie sich das viele vorstellen. Es ist halt nicht nur irgendwie irgendwas dahinstellen, eine Software und fertig und alle. Ich muss auch die Unternehmen dazu bewegen, es wirklich zu tun. Wir haben ca. 5.000 Unternehmenskunden und die, mit denen haben wir kontinuierlich Austausch, dass wir die halt wirklich auf die Reise bringen wollen, begleiten wollen, unterstützen wollen, dass sie halt wirklich wissen, wie kann ich tagtäglich mit dem Thema umgehen. Ja. Und das ist ein wenig komplizierter, als sich das viele, gerade die Startup-Branche oft, die dann sagen, ich kaufe mein IT-Team, stecke da viel Geld rein, verbrenne wahrscheinlich auch viel Geld und dann wird das auf einmal die Welt verändern. Ja, meistens sind die Leute auch schnell wieder weg. Wie in manchen Fällen.
Und Thema Klimaschutzprojekte. Also da gibt es ja auch verschiedene Anbieter. Wenn ich jetzt irgendwas kompensieren will, keine Ahnung, jetzt habe ich mir angeschaut, Atmosphäre ist zum Beispiel, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Warum sollte man Climate Partner nehmen und nicht, also wie kann ich als Unternehmer beurteilen oder als Endverbraucher, was ist sozusagen das Richtige, was ist nur Window Dressing, was ist Greenwashing und was ist wirklich verlässlich? Welche Kriterien gibt es da?
Genau, da gibt es einmal gibt es natürlich eine ganze Logik, das baut ja alles auf dem Kyoto-Protokoll auf und den Folgethematiken, die entstanden sind. Es gibt klare Standards, wie Projekte entwickelt werden. Das ist beispielsweise ein Goldstandard, der mit vom WWF initiiert wurde, wo genau gesagt wurde, wie ist ein Projekt aufzusetzen, was für Maßnahmen sind das, was für Technologien dürfen sein, wie muss es überprüft werden, wer darf es überhaupt überprüfen, wie muss kontinuierlich auch getrackt werden, dass das wirklich da ist. Das ist einmal die eine Sache, das ist Grundvoraussetzung, das hoffe ich, dass das jeder macht. Plus natürlich muss man da sehr, sehr eng dran sein. Wir sind in der Zwischenzeit, ich glaube, wir haben um die 65 bis 70 Entwickler, die halt schon Projekte entwickelt haben, die dann selber Mangrovenprojekte, die in Mittelamerika, Aufforstung und so weiter, die halt extrem tief da drin stecken, wo wir halt genau auch wissen, was wird gemacht, wo stehen wir gerade und so weiter. Also oberhalb dem Standard noch, dass man sehr, sehr eng an den Projekten dran ist, dass man sich sehr genau auskennt, dass man auch genau weiß, was alles dahinter steckt, weil es soll ja nicht gerade irgendwie so ein losgelöstes Thema sein, sondern es soll halt ganz genau Bescheid wissen und was für Impact geleistet wird, was wird neben dem, der CO2-Einsparung, wird noch alles geleistet. Und Okay. Das ist halt die Besonderheit, die wir gerade versuchen, dass wir da sehr, sehr eng dran sind, dass wir halt auch öfter bei den Projekten halt da natürlich sind, sehr aktiv. Man hat immer einen lokalen Partner, der das natürlich weitertreibt, der das natürlich dann auch verankert in der Region. Aber das ist halt wichtig, dass man über den Standard noch deutlich hinausgeht, dass man da ganz nah dran ist.
Wie habe ich mir das vorzustellen, diese Projekte? Die sehen, also wenn man von außen drauf schaut, ist das ja so ein bisschen wie, keine Ahnung, wir forsten jetzt irgendwelche Bäume auf in der Wüste. Und ich frage mich dann, was denken denn die lokalen Einwohner, wenn da irgendwelche Nordeuropäer kommen und hier irgendwelche Bäume ungefragt aufforsten? Also ist das so, wo die sagen, ja, macht ihr mal, aber ist für uns egal, oder haben die einfach davon?
Das ist ja ganz entscheidend, dass sie die gerade in Mittelamerika, dass sie die Urbevölkerung, dass sie die natürlich einbinden, dass sie denen Perspektive geben. Das gibt es halt für die, das ist halt, wenn sie sich die besuchen, ich gucke mir das auch regelmäßig, bin auch selber mal vor Ort, die haben keine großen Alternativen. Die haben einmal die Alternativen, ja, lassen wir jetzt den Urwald abholzen, damit wir irgendwie unseren Kindern eine Perspektive geben können und damit sie was zu essen und zu trinken haben. Oder wir gehen in andere Alternativen. Wir helfen denen, mit denen zusammen Alternativen zu geben, dass die halt eine Perspektive haben, dass die halt sagen, mit im Wald zu arbeiten, ihn zu schützen, gibt mir eine bessere Alternative. Jeder will den schützen, aber wir müssen denen auch die Möglichkeit geben. Und das ist halt die ganze Thematik, dass man versucht damit, die als Partner zu sehen, die muss man einbinden. Es wird nicht funktionieren, dass sie jetzt einfach als Europäer hingehen, mit großen Taschen am besten noch und sagen, wir pflanzen jetzt mal Bäume, danach sind wir weg und die Welt wird gut. Sondern es ist eine sehr, sehr komplexe Thematik. Sie müssen den Beteiligten eine Perspektive geben, sie einbinden und mit denen zusammen das entwickeln. Anders wird es nicht gehen.
Verstehe. Und wir sind übrigens beim Du, ne? Also, dass wir ja beim Du bleiben. Ganz kurz nochmal reinkommen. Und das ist doch dann auch von der Art des Projektes her relativ nah an Entwicklungszusammenarbeit, oder? Also ist das ein grundsätzlicher Unterschied?
Teilweise ja. Es ist aber mehr eine Partnerschaft, weil Entwicklungszusammenarbeit, manchmal ist es auch so, ja, ich schicke dir jetzt irgendwie Care-Pakete und so weiter. In Notfällen ist das ja. Aber wir wollen dir natürlich eine Perspektive geben. Und das ist zum Beispiel beim Waldschutz ist es halt, sie geben eine Perspektive. Ihr hilft uns mit dem Wald zu schützen. Ihr kriegt dafür, dass es geschützt ist, kriegt ihr auch eine Lohnung. Wir versuchen euch auch mit der Natur zusammen Alternativen zu geben. Und das ist dann mehr, finde ich, mehr eine faire Partnerschaft, weil wir wollen zusammen das Klima schützen. Wir wollen zusammen dafür, dass weniger Natur zerstört wird und dass weniger Emissionen verursacht werden. Und da müssen wir zusammenarbeiten. Und Entwicklungshilfe hatte teilweise, ich will jetzt nicht niemanden auf die Füße treten, aber teilweise war es so, ja, wir schicken jetzt einfach unser Essen runter, aber wir geben denen keine Perspektive. Die meisten Projekte haben zum Beispiel sehr starken Bildungscharakter, also die klassischen SDGs von die Nachhaltigkeitsziele der UN, die sind immer mit eingebunden, dass auch geguckt wird, wie werden die unterstützt. Viele Themen sind bei uns zum Beispiel Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wenn du mal in Indien bist, da ist eins der Riesenprobleme, ist, die Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was machen sie? Sie sammeln illegal Holz, weil sie das Wasser abkochen müssen. Damit verbringen die Frauen die meiste Zeit und die Kinder werden auch mit eingebunden. Das ist halt ihr Alltag. Wieso gebe ich denen da keine Filter, dass die Zugang zu sauberem Trinkwasser sind? Und parallel versuche ich, Schulen zu bauen, Bildung, dass die wenigsten keinen Analphabetismus mehr von Analphabetismus betroffen sind, dass die halt eine Perspektive bekommen. Und das sind halt die meisten Projekte. Die gehen natürlich dann in Punkte, natürlich Entwicklungszusammenarbeit auch in die Richtung. Aber ich sehe das mehr als Partnerschaft.
Ja, verstehe. und auch, das muss ja auch sehr langfristig sein. Man muss ja, wahrscheinlich auch erstmal runtergehen, mit den Leuten reden und erstmal gucken, gibt es da überhaupt, wo kann man überhaupt ansetzen, sinnvollerweise? Und dann das über die, wie lange entwickelt ihr so ein Projekt, bis ihr sagt, das ist jetzt so, dass man rein investieren kann durch Kompensation?
Ja, das ist so. Von Technologie und Land natürlich pro riesige Unterschiede, aber das ist natürlich immer ein Investment, ein Vorlauf, weil wenn es startet ja nicht, dass es auf einmal dass man jetzt auf einmal gestartet ist und sofort kriegt man dann die Emissionsminderung oder die Emissionsminderung stimmt fast, sondern man muss sie angucken, wo ist das Risiko, mit wem macht man zusammen. Man muss lokale NGOs mit involvieren, mit denen man dann zusammen macht. Ist das ein gutes Projekt? Kann das funktionieren? Wer sorgt dafür, dass nicht in einem Jahr jetzt irgendwas hingestellt ist, irgendwelche Wasserfilter ausgeliefert werden und die werden dann drei Monate später werden die dann irgendwo ganz woanders wieder auf dem Markt verkauft, sondern sie wollen ja wirklich, dass das weitergeht und auch über das Projekt sogar hinaus. Und das ist halt Vorbereitung, Auseinandersetzung. Wir haben in der Zwischenzeit aus den meisten Regionen der Welt haben wir Mitarbeiter, die sich ja vielen, vielen, vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, die da sehr, sehr eng drin sitzt, die halt Mangrovenprojekte gemacht haben, die sich da auskennen mit der Natur, mit den Standards, wie sichert man das ab, dass das auch wirklich über uns hinaus, dass es immer weitergeht, dass das möglichst auch in anderen Regionen dann auch gemacht werden kann. Und das ist aufwendig, kann zum Teil Jahre dauern.
Verstehe. Und Moritz, jetzt gibt es ja verschiedene Strömungen. Neben dem ganzen Thema Klimaschutz gibt es ja auch die Strömungen Gemeinwohlökonomie oder B Corps, wie es in den USA heißt. Ist das was, wo ihr sagt, naja, macht doch lieber eins richtig, macht doch lieber Klimaschutz? Oder ist das was für euch in dieselbe Richtung geht, wo ihr sagt, wir können euch auch unterstützen in dem Klimabereich, wenn ihr euch beispielsweise Gemeinwohlökonomie oder B-Corp-mäßig zertifizieren lassen wollt als Unternehmen?
Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Unternehmen, die B-Corp zertifiziert. Das ist ja gerade im angelsächsischen Bereich, UK, USA, ist das ein viel größeres Thema als hier. Hier ist es für mich gefühlt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, tendenziell noch ein Nischenthema, ein neueres Thema. Aber das greift halt immer, die Themen greifen ja ineinander an. Wenn man sich mit der Thema CO2-Bilanz, Klimaschutz beschäftigt man sich ja automatisch auch mit angrenzenden Themen. Und man beschäftigt sich automatisch mit seiner Lieferkette, versucht das besser aufzusetzen. Und mit Klimaschutzprojekten da beschäftigt sich man mit Themen auch wie Bildung, wie Zugang zu sauberem Trinkwasser und so weiter und so weiter. Die Biodiversität ist ein Riesenthema, logischerweise. Und das grenzt halt sehr, sehr stark ineinander. Wir selber machen im Kern von unserem mit den meisten Kunden das Thema Klimaschutz. Aber wir haben auch immer mehr Kunden, die halt weiter drüber gehen. Ist auch im Food-Bereich, dass man natürlich über vegane Alternativen drüber nachdenkt, dass man über neue Technologien drüber nachdenkt und die einsetzt und vieles, was da ist, dass man das nutzt und dass man dann zukünftig die Sachen, die auf den Markt kommt, auch dann zukünftig, wenn sie da sind, nutzt. Und da muss man halt mehr und mehr Bewusstsein schaffen. Und da sehe ich das, wenn die Frage hingeht, ob ich das als Wettbewerb sehe, nein. Ich sehe das als ideale Ergänzung und es ist einfach zu begrüßen, so mehr Menschen bewusster umgehen, so schneller kriegen wir es gelöst.
Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein Podcast lebt von den Bewertungen. Bessere Bewertungen bringen mehr Hörerzahlen. Mehr Hörerzahlen bringen attraktivere Gäste, bringen spannende Dialoge, bringen spannende Interviews. Also von daher, Sie haben es quasi selber in der Hand. Helfen Sie uns, indem Sie uns bewerten auf den verschiedenen Plattformen, auf denen Sie uns hören. Natürlich idealerweise mit den 5 Sternen. Aber ansonsten freuen wir uns auch über ehrliches und konstruktives Feedback, wie wir uns verbessern können und sind für alle Hinweise dankbar. Und jetzt wieder zurück zum Podcast. Moritz, momentan seid ihr 400 Mitarbeiter stark, ihr habt 5000 Kunden, ihr seid in zig europäischen Ländern in USA mit Büros vertreten, aber das war ja nicht immer so. Und momentan ist das ein Thema, was in aller Munde ist, spätestens nach Greta-Effekt, Fridays for Future. Aber ihr habt ja angefangen 2006, sogar noch ein paar Jahre früher. 2006 wurde Climate Partner gegründet. Erzähl doch mal die Anfangsphase, wie war das in dieser Zeit? Dann kam ja auch die globale Wirtschaftskrise sofort. Wie war das in dieser Zeit zu sagen, ich mache jetzt so eine Unternehmensberatung? Ich verlasse eine Karriere, wo ich vorher Investmentbanker war, wo ich Banklehre, BWL-Studium, Harvard, all die ganzen Sachen und mache jetzt sowas. Also wie hat dein Umfeld reagiert und wie waren so die ersten 10 Jahre? Was kannst du da berichten?
Ja, es war ein Nischenthema. Also ich habe Investmentbank sechs Monate gemacht, falls vielleicht das Finanzielle ist natürlich toll, aber das Thema war mehr vom Elternhaus motiviert, dass ich das gemacht habe, aber nicht, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich da wirklich Spaß dran hatte und Motivation habe. Ich finde, wenn man sich wenn man arbeitet und sehr, sehr viel Zeit, der Arbeitsalltag lässt ja im Leben einen großen, großen Teil, dann sollte man was machen, was halt wirklich begeistert, wo man immer Motivation hat. Ich bin durch Zufall auf das Thema gekommen. Das war so um 2002, 2003. Da stand einmal die Wahl, nachdem ich mich danach nach der Investmentbank selbstständig gemacht habe, war so die Reise, entweder gehe ich zurück in eine Unternehmensberatung, was so der klassische Karriereschritt ist. Und dann gab es dann die Option, da gibt es ein kleines Unternehmen, die haben gerade EU-Mittel, die haben ein EU-Projekt und die brauchen jemanden, der nicht nur aus der Umweltecke kommt, der mehr generalistisch ist. Da habe ich gesagt, das ist spannend. Habe mich so ein bisschen auch vorbereitet und in dem Projekt immer wieder damit auseinandergesetzt und habe gesagt, das ist so ja ungefähr 20 Jahre fast her und habe gesagt, Klimawandel, das ist eine riesen Herausforderung, das ist ein Thema. Ich verstehe es gar nicht, wieso wir nichts tun. Das ist unsichtbar, aber das wird kommen und es sind ja sogar die Instrumente da, um was zu tun. Warum machen wir es nicht? Ich habe dann ungefähr 10 Monate lang für das EU-Projekt als Projektleiter gearbeitet, habe mich damit auseinandergesetzt. Und meistens gehen aber EU-Projekte ja darum, dass Reports geschrieben werden, die dann irgendwelchen, und man versucht dann Fördermittel wieder zu bekommen. Ich habe gesagt, ja, das kann jetzt nicht der Ernst sein, sondern das Thema ist doch viel spannender. Wieso machen wir es nicht einfach? Und da mussten leider meine Eltern ein bisschen leihen und habe sie gefragt, könnt ihr mir bitte nochmal einmal 5.000 Euro leihen? Ich werde es euch definitiv wiedergeben. Habe es ihnen auch wiedergeben mit Kreditzinsen und habe gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig. Es gibt keinen Plan B. Ich glaube an das Thema. Ich halte es für so unglaublich motivierend und sinnvoll, sich dazu engagieren. Und ich mache es jetzt einfach. Und so ist es halt gestartet. Mit 5.000 Euro habe ich mir einen Laptop gekauft, habe mich ins Wohnzimmer gesetzt, habe gesagt, so, jetzt geht's los. Jetzt versuche ich mal die ersten Kunden dazu begeistern, die auch was im Klimaschutz machen. Relativ naive Vorgehensweise. Würde man wahrscheinlich, oder heute wäre es wahrscheinlich wesentlich einfacher, weil damals hat das Thema noch überhaupt kein Menschen interessiert. Denn jeder hat gesagt, ja, was ist ein Klimawandel und so weiter. Ja, es gibt immer irgendwie andere Wetterkapriolen. Aber in der Zwischenzeit hat sich das Thema natürlich rasant entwickelt. Aber die ersten 10 Jahre war es ein absolutes Nischenthema. Ich habe auch sehr oft gehört, man macht immer wieder was Richtiges. Wovon willst du überhaupt leben? Aber ich habe mir damals geschworen, es gibt keinen Plan B. Ich denke da auch nicht drüber nach. Ich werde mit dem geliehenen Geld werde ich starten, werde es zurückzahlen und werde davon leben können. Und dann Schritt für Schritt wird das irgendwie funktionieren. So hat es auch dann am Ende des Tages mit viel Naivität hat es dann irgendwie auch funktioniert.
Wahnsinn. Und deine Eltern, beide Beamte, deine Mutter Lehrerin und das Ganze aus dem Münsterland kommend, bodenständig. Die haben sich wahrscheinlich total gefreut, als die gehört haben, unser Sohn wird jetzt Unternehmensberater für Klimaneutralität.
Richtig, die haben, glaube ich, bis vor 2-3 Jahren hat sie noch gefragt, willst du nicht zurück zur Sparkasse? Deine Sparkassenlehre wärst du da geblieben, dann hättest du was Anständiges, hättest ein anständiges Auskommen, was Sicheres und das wäre doch viel vernünftiger. Nein, die war natürlich überhaupt nicht begeistert, aber da muss man sich auch manchmal durchsetzen, muss man einfach nur seiner Motivation, seiner Überzeugung folgen, das habe ich halt gemacht, hatte nicht in der Anfangsphase sicherlich nicht viele Leute, die gesagt haben, oh toll, und das ist jetzt so ein spannendes Thema und alle wollen Klimaschutz. Das ist sicherlich erst seit 3-4 Jahren oder so dabei. Und viele Jahre waren es halt, da hat man bei vielen Unternehmen dann nicht mit der Familie hinter dem Unternehmen, jedenfalls bei den klassischen deutschen Mittelständlern gesprochen, sondern da war es dann meistens irgendwie Facility Management. Ich kann mich an viele Szenen daran erinnern, wo dann irgendwie das Gespräch dann auch nach 10 Minuten vorbei war und dann gesagt wurde, Junge, das wird wohl nichts mehr im Leben.
Ui.
Aber muss man einfach, wie gesagt, naiv sein und irgendwie mit dem Thema doch weitermachen.
Und es klingt so, als wäre Frustrationstoleranz und Humor auch nicht schlecht.
Ja, man muss es ja spaßig sehen. Ja. Nein, aber man muss es teilweise natürlich gewiss, mit einem gewissen Humor, aber die Ernsthaftigkeit und wenn man wirklich an das Thema, von dem Thema überzeugt ist und sich von dem Thema treiben lässt, dann kann man sowas auch machen. Und das war immer der Gedanke. Ich habe gesagt, jetzt gibt es keinen Plan B. Ich mache das jetzt. Und dann irgendwann hatte ich dann noch die ersten Mitarbeiter, die ersten Kollegen, die auch zum Großteil immer noch dabei sind und haben gesagt, wir machen das. Wir wollen Industrien, Branchen verändern. Wir wollen ihnen zeigen, dass es nicht um billigste Produktion, billigste Preise geht, sondern über eine saubere Differenzierung, ein sauberes Engagement und dass damit man vieles erreichen kann und selber auch besser wirtschaften kann. Und das haben wir. Anfangs haben wir uns sehr mit Nischenbranchen wie Druck, Papier, Verpackung auseinandergesetzt, haben auch, glaube ich, noch gut 1000 Unternehmenskunden in dem Bereich, die mit uns das Thema einsetzen. Und in der Zwischenzeit und seit Kreta, ist es ja in allen Branchen und in der Zwischenzeit bedienen wir von globalen Konzernen über, was meine Beritt war, vielen Mittelständlern, Kleinstunternehmen und auch alle unterschiedlichen Branchen, die wir immer wieder auf den Weg bringen wollen. Engagiert euch, macht was, arbeitet kontinuierlich dran und dann kriegen wir zusammen was bewegt.
Also das heißt, es ist wirklich überall, also die eine Industrie, hier Papierdruck, Verpackung, das war sozusagen Vorreiter, aber ansonsten mittlerweile quer durch alle Industrien, alle Unternehmensgrößen oder gibt es sowas wie einen Schwerpunkt, dass ich könnte mir vorstellen, familiengeführte Unternehmen, dass die vielleicht...
Wir haben es ein bisschen nach Industrien geteilt. Also es gibt so Industrien, wo Start war irgendwann mal Druckpapier, Verpackung. Das war der Start. Zwischenzeit ist der Handel und die ganzen Konsumgüterhersteller. Da sieht man ja auch viele tolle Unternehmen, die sich halt mit ganz neuen Alternativen, gerade vegan etc. Auseinandersetzen. Und das ist ein großer Bereich, aber auch viele andere Industrien, die gerade kommen. Und wir arbeiten sehr viel für so, wie sagt man in Deutschland, die Hidden Champion im Mittelstand. Aber da sind da die Entscheidungswege. In der Anfangsphase war der Vorteil immer, dass die Entscheidungswege wesentlich kürzer sind und man dann irgendwann mit viel Geduld dann irgendwann auch wirklich mit den Entscheidungsträgern reden kann, die dann sagen, ja, machen wir das mal. Und dann machen die auch sehr oft. Und das ist natürlich dann der Vorteil. Aber in der Zwischenzeit sehe ich es branchenübergreifend, dass man jedes Unternehmen dazu bewegen kann, was zu tun. Und da würde ich jetzt nicht irgendwelche Branchen ausschließen.
Was sind denn bei euch so die Grenzen des Wachstums? Also ist es eher eine Vertriebsproblematik? Also könntet ihr 800 Leute sein, wenn ihr mehr Vertrieb machen würdet, wenn ihr mehr Projekte hättet, wenn die Cloud-Lösung skalierbarer wäre? Also was sind so die Stellhebel in deinem Business?
Es kann gut sein, dass wir in die Richtung gehen werden, weil wir natürlich alles noch besser machen wollen. Wir gehen in die Projektentwicklung. Wir waren vor einem Jahr vielleicht 20, 25 Leute in der Projektentwicklung. Da gehen wir immer tiefer rein, setzen uns mit neuen Ländern, mit neuen Technologien auseinander, versuchen da noch weiterzukommen. Wir setzen uns mit neuen Industrien. Für jede Industrie muss man irgendwie eine passende Lösung haben. Industrien funktionieren anders. Die müssen sich ja auch beispielsweise bei Kosmetik, wie sieht die Lieferkette, was für ganze Bestandteile brauche ich da drin? Wie sieht es mit der Verpackungsindustrie aus und so weiter? Man kann sich immer tiefer in Branchen, in Industrien eingraben. Die kann man natürlich auch, da gibt es, glaube ich, wenig Grenzen im Moment in Richtung auch international. Und wir wollen halt immer tiefer auch die Unternehmen ins Thema, dass sie reinbekommen, dass sie sich tiefer damit auseinandersetzt, kontinuierlich damit beschäftigen, wie man besser wird. Supply Chain ist ein Riesenthema, dass wir Unternehmen sagen, bei vielen Unternehmen sind 90% der Emissionen sind ausgelagert. Versucht, eure Lieferanten mit einzusetzen. Wir haben da Supply Chain Lösungen, die wir immer weiterentwickeln, dass wir dann gucken, dass auch der asiatische Zulieferer mit eingebunden wird, dass wir dann sagen, ja, auch den dann versuchen, dann auch in welcher Sprache dann auch immer versuchen zu sagen, ja, setz dich auch mit dem Thema ein, versucht dann auch auf Ökostrom, das ist in einigen Ländern nicht so einfach wie in Deutschland zu wechseln, versucht euch mit den aufklären, welche Materialien besser sind, welche Logistik besser ist und so weiter. Also das Thema, ich glaube, Grenzen gibt es eigentlich wenig. Es ist halt natürlich sehr wichtig, dass wir nicht auf dem Punkt, man sollte stehen bleiben, sondern dass wir wirklich auch Unternehmen dazu bewegen, tut was und tut es wirklich in allen Bereichen, fangt an und dann macht immer weiter. Und das ist halt die große Herausforderung, immer wieder den Mindset reinzubekommen, dass es nicht dabei bleibt, ja, man könnte, man sollte, wie, ich möchte jetzt natürlich die Politik nicht kritisieren, steht mir gar nicht zu, aber in vielen Bereichen wird sehr lange diskutiert, wo man doch schon sehr lange weiß, man könnte auch so vieles tun, sondern macht in allen Bereichen und jeder in seinem Bereich, jeder für sich persönlich und jeder auch in seinem Unternehmen und auf allen Stufen, nicht nur Marketing, nicht nur Einkauf, sondern Einkauf, Produktion, Vertrieb und so weiter und alle. Und ich glaube, das ist so mannigfaltig, weil das Thema kann man in den Griff bekommen, aber wir haben nicht die Zeit, noch ewig drüber zu diskutieren, sondern wir müssen in allen Bereichen wirklich handeln.
Moritz, was für Leute sucht ihr eigentlich? Also wenn jetzt Leute hören und sagen, boah, ich will da auch mitmachen, das sind ja, ist ja von Programmierung über Supply Chain, über Entwicklungsprojekte, ist ja wahrscheinlich ein sehr breiter Strauß an Skills und Talenten, die ihr sucht, oder?
Ja, wir haben alles, wir haben aus allen Regionen der Welt jetzt natürlich, weil bei Klimaschutzprojekten, das macht wenig Sinn, wenn du in Indien oder Bangladesch ein Projekt machst, macht es da schon Sinn, jemand, der sich einmal mit der Thematik auskennt, plus der natürlich dann auch das Land sehr gut kennt. Also das haben wir zum einen auf der Projektentwicklungsseite. Programmierung, natürlich, wir wollen jetzt nicht wie eine klassische Beratung mit Excel oder so, das machen wir sehr, sehr wenig, sondern es sind immer wieder Cloud-Lösungen. Das ist, glaube ich, das Problem, dass alles digitalisiert werden muss, kontinuierlich. Dann brauchen wir sehr viele Leute, die mit Kunden zu tun haben, die entweder Beratung oder sich reindenken können, wie eine Industrie funktioniert, wie können wir da helfen. Was aber der gleiche Nenner überall ist, wir versuchen Leute, die Lust aufs Thema haben, die Engagement fürs Thema haben, die sich nicht selber als Wichtigstes sehen, sondern versuchen, mit einem Team zusammen können wir gestalten, wir können tun und wir handeln auch. Und das ist halt sehr wichtig, was wir suchen, es ist gleich Mindset. Und da haben wir unterschiedlichste Ausbildungen. Wir haben von Kollegen, die haben eine Professur, bis zu welchen, die haben gar nicht studiert, da sind wir auch sehr offen, sondern das Wichtige ist die Motivation, das Miteinander und auch den Wunsch, wirklich einen Impact zu leisten.
Toll. Und jetzt ist es ja so, das ist ein Riesenthema. Es ist nicht nur ein Job. Es geht darum, schlussendlich die Zukunft der Menschheit zu sichern. Wenn man so ein großes Thema hat, dann kann man ja auch mal dazu neigen, einfach zu sagen, ich muss jetzt hier 80 Stunden die Woche arbeiten, weil das Problem, ne, wir haben nur noch so viel Zeit. Also man kann sich da auch so reinsteigern. Jetzt weiß ich, du hast kleine Kinder, du hast Familie. Wie kriegst du das hin, auf der einen Seite eine Firma zu leiten, die versucht, nichts weniger zu tun, als einen Beitrag zur Erhaltung der Welt sozusagen zu leisten und auf der anderen Seite auch noch Zeit für Familie, für Kinder, für deine Partnerin und für dich zu haben. Wie geht das?
Tolles Team. Das ist die ganz einfache Sache. Ich meine, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, sondern wir haben fantastische Kollegen an Bord. Wir haben 400 Mitarbeiter, die durch die Bank fantastisch sind, die zusammen mit uns gestalten wollen. Und so funktioniert es. Von den 400 Leuten sind, glaube ich, 399, die wissen Sachen besser als ich. Ich bin mehr so im Unternehmen, mehr so ein Coach, dass ich versuche, das zusammenzuführen, dass die Schnittstellen funktionieren, dass wir den ganzen Mindsetting gemeinsam reinbekommen, dass wir uns nicht selber nach vorne stellen, dass ich mich auch nicht nach vorne stellen und sage, ich bin jetzt der tolle Gründer und habe jetzt das tollste Unternehmen der Welt gegründet. Nein, darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht um die Mission. Ja, wir wollen Unternehmen dazu bewegen, Klimaschutz zu machen. Wir wollen, dass die wirklich einen Impact leisten, dass die sehen, es geht, man kann anders denken und es funktioniert auch. Und wenn man das reinbekommt, ich glaube, der Rest kommt automatisch. Und du hast mich ja eben gefragt, wieso hat man das am Anfang überhaupt durchgemacht? Ich habe viele Kollegen, ich habe BWL studiert, die sind dann irgendwelche in Unternehmensberatungen, haben dann irgendwie tolles Geld verdient, konnten tollen Urlaub machen und so weiter. Ich fand es aber schöner, als bei in einer Investmentbank zu arbeiten, irgendwas, wo man morgens aufsteht und sich wirklich begeistert für das Thema. Und wenn man sich begeistert und eine Motivation hat, ich glaube, der Rest kommt dann sehr schnell. Und da macht man sich auch viel weniger Sorgen. Oft hatten wir natürlich, am Anfang war es sehr schwierig, um seine Miete zu bezahlen. Das war jahrelang schwierig, aber muss man dann sagen, ja, trotzdem, es macht halt mehr Spaß, als in einer Investmentbank zu arbeiten, wo man vielleicht viel Geld verdient, aber einfach keine Lust hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir gerade fortführen wollen, dass auch die größte Herausforderung überhaupt ist im Team. Wie kriegen wir immer wieder den Spirit erhalten? Ja, wir wollen das Thema bewegen. Wir wollen aber auch nicht nur drüber diskutieren. Es wird natürlich auch viel drüber geredet. Wir wollen aber auch, dass was gemacht wird, dass wirklich was Messbares am Ende des Tages rauskommt. Nämlich wir wollen, dass Klimaschutzprojekte mit sehr, sehr viel Impact entstehen. Wir wollen, dass Unternehmen ihre CO2-Bilanz immer besser in den Griff bekommen, dass sie wirklich reduzieren, dass sie es nicht nur als Marketing verstehen. Wir wollen, dass es in viele Bereiche reingeht. Wir wollen, dass auch die Zulieferer die Möglichkeit bekommen, immer mehr damit sich auseinanderzusetzen. Und das ist das, was eigentlich jeden Tag begeistert. Und ich möchte auch in ein Unternehmen reingehen, wo man halt aus Freude reingeht und nicht dann auf einmal sagt, ja, das ist ein Job. Hauptsache es ist, so kann ich mich an eine Banklehre dran erinnern, Hauptsache es ist dann 4:30 und ich gehe jetzt endlich nach Hause.
Wenn ich bei euch arbeiten würde und komme bei euch rein in das Büro oder gehe in die Dependancen in verschiedenen Ländern, woran würde ich merken, was der Unterschied ist von der Kultur, vom Spirit, verglichen mit einer Bank oder verglichen mit einer Unternehmensberatung? Was würde mir auffallen?
Ich habe das Gefühl, dass hier mehr gelacht wird. Okay. Das macht dann mehr Freude. Zweitens haben wir einen relativ hohen Teamgedanken. Das heißt ja nicht, dass wir alles nur diskutieren und so weiter, aber wir versuchen zusammen. Es stellt sich halt auch keiner hier vor und sagt, ich bin jetzt der Chef und es musst du, ich weiß es und du musst einfach so machen, sondern wir versuchen zusammen Sachen zu lösen. Das ist halt was, was ich das Feedback, wenn wir jeden Monat so um die 30 Mitarbeiter die neu starten, was sie sagen, was toll ist. Man kriegt immer Unterstützung, man wird angetrieben durch die Sache und durch den Teamgedanken und dass wir lösungsorientiert sind. Und das ist so ein bisschen die Sache. Es geht nicht darum, dass der eine aufsteigt und irgendeine Hierarchie macht, sondern dass uns die Sache und der Rest kommt und wir versuchen es wirklich miteinander. Nicht, dass der eine sagt, ich arbeite in dem Bereich, ja, ist jetzt nicht mein Bereich, mach du es alleine. Wir wollen zusammen agieren und wir haben dort, glaube ich auch, das, was wir jedenfalls bis jetzt sehr, sehr gut geschafft haben, dass wir ein tolles Miteinander haben. Die Leute tauschen sich gerne aus, sind sehr offen und das ist das, was wir versuchen zu bewahren.
Toll. Moritz, vielen Dank, dass du uns mit auf die Reise genommen hast durch Climate Partner und auch durch deine Geschichte, auch die Hartnäckigkeit, die es gebraucht hat, da an diesem Thema dran zu bleiben, bis dann sozusagen auch diese Traktion kommt. Also Hut ab, Chapeau. Was habe ich noch nicht gefragt? Was wäre noch spannend für die Hörerinnen und Hörer zu wissen über dich?
Ja, jetzt überraschst du mich, dass du mir eine Frage stellst. Schwierig. Ich hätte jetzt gefragt, kriegen wir die Herausforderung gelöst, okay, des Klimawandels?
Ja. Spitzenfrage. Wie siehst du das? Ist das was wir schaffen können?
Ich bin Berufsoptimist, sonst hätte ich das die knapp 20 Jahre jetzt nicht gemacht. Ich glaube ja, wir müssen uns verändern, wir müssen uns schneller verändern. Wir dürfen uns nicht im Weg stehen, wir dürfen nicht Leute, die sich engagieren, jetzt kritisieren, weil man darf nur das eine oder das andere machen. Wir müssen das miteinander. Die Herausforderung ist riesig, sie ist global. Ich glaube, wir können es lösen, das ist meine feste Überzeugung. Aber wir müssen mit Offenheit herangehen und es wirklich tun. Und da sind die Sachen da. Es ist halt, wir kriegen auch in Deutschland das Klimawandelproblem alleine nicht gelöst. Das ist ein globales Problem. Zusammen kriegen wir da viel. In einigen Ländern passiert auch schon sehr, sehr viel. Und wir müssen auf allen Ebenen uns damit auseinandersetzen und überall es machen. Ich glaube, dann kriegen wir es gelöst.
Das ist ein super motivierendes Schlusswort. Danke dir, Moritz. Ich danke super. Dir sehr für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wir entwickeln super. Uns ja auch weiter und wollen uns zertifizieren lassen. Also von daher, wir melden uns auf jeden Fall wieder.
Perfekt, super. Moritz, ganz herzlichen Dank.
Danke dir. Jo.
Danke. Ciao, ciao. Ciao.
Was für eine spannende Geschichte, oder? Mir imponiert, also Leadership Choices gibt es jetzt auch schon 15 Jahre und ich weiß, wie lange 15 Jahre sich teilweise anfühlen können. Insbesondere, wenn man am Anfang vielleicht auch so gegen Windmühlen anarbeitet oder gegen den Zeitgeist und sich da nicht abbringen zu lassen, da gehört schon viel dazu, finde ich. Auch so ein Stück weit Sturheit vielleicht. Humor ist wichtig. Klar, Resilienz würden wir natürlich dazu sagen. Aber es braucht schon was, ne? Zu sagen, das ist das Richtige und egal, ob jeder sagt, dass es das Richtige ist, ich mache das. Also Hut ab, finde ich sehr, sehr spannend. Und auch diesen Versuch, eine Kultur zu schaffen, in der auch das innen drin Spaß macht, in der es kollegial zugeht, in der man auch auf eine Art und Weise miteinander zusammenarbeitet, wie man es auch gerne hat. Er hat mir noch im Nebengespräch erzählt, dass auch kaum ein Mitarbeiter geht. Also das heißt, viele kommen und bleiben, um zu bleiben. Das heißt, eine niedrige Fluktuation, das heißt ja auch, sagt ja auch was über ein Unternehmen aus, dass es einmal nur an einer guten Sache arbeitet, an einer sinnvollen Sache arbeitet, aber dass es auch im Unternehmen eine Kultur gibt, die anscheinend sehr menschenfreundlich ist. Bin sehr gespannt, wie sich Climate Partner weiterentwickeln, und ich bin auch gespannt auf Ihre Reaktionen, auf Ihre Reflexionen, auf Ihre Gedanken. Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an leaderstalk in einem Wort @leadership-choices.com. Also leaderstalk@leadership-choices.com. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. Und wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen auf den diversen Plattformen, auf denen Sie diesen Podcast hören. Ist immer wieder schön. Und dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Bleiben Sie gesund und bis bald bei Leaders Talk.
Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices.